Dachvibes.
Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Wie können Markenverantwortliche und mit ihnen verbundene Dienstleister der Vertrauenskrise in Marke begegnen? Mit welchen Erkenntnissen können wir uns dieser Herausforderung stellen? Welche Anforderungen stellen wir an die Produktkommunikation von morgen? Matthias Würges über den Spirit of Tomorrow.
Herzlich willkommen zu einer neuen Dachvibes-Episode. Heute zum zweiten Mal mit Matthias Würges, Inhaber von Brand on Fire und mehrfacher Buchautor. Und ja, herzlich willkommen, Matthias.
Vielen Dank, Daniel. Freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, Matthias, normalerweise outet man den Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Heute ist Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus eingezogen. Das heißt, der Vertrauensverlust in die Marke Demokratie ist signifikant gestiegen, könnte man jetzt meinen. Du hast ein Buch geschrieben über das Thema, auch unter anderem den Vertrauensverlust in Marken und natürlich bezogen auf FMCG-Premium-Marken. Der Name ist Spirit of Tomorrow, korrekt?
Korrekt, so heißt das gute Stück. Seit 15.10. im Handel.
Was hat es damit auf sich und vor allem, was unterscheidet das Buch von seinem Vorgänger So geht Shopper Marketing, was vielleicht noch ein narratives Sachbuch war, aber kein Roman?
Ja, genau. Also du sprichst es schon an. Das Buch, was letztes Jahr erschienen ist, war tatsächlich ein Fachbuch, also im Fachbuchverlag erschienen und hatte auch den Anspruch, ganz seriös die Themen zu behandeln und total fachlich sachlich daherzukommen und im Prinzip auch, wenn es vom Stil her locker geschrieben war, aber trotzdem auch in Hochschule und Lehre zum Einsatz kommen zu können. Und dementsprechend ist damit natürlich auch ein geringerer Leserkreis verbunden. Also ich meine, wie viele Leute lesen Sachbücher, das ist schon mal eine Sache. Wie viele lesen aber Fachbücher, die ja auch nochmal preislich ganz anders gestellt sind. Also das Buch kostet 42 Euro. Von daher muss man sich natürlich auch gut überlegen, ob man nicht nur seine Zeit investiert, sondern auch das Geld. Und das, was mich dann angetrieben hat, jetzt Spirit of Tomorrow zu schreiben, war zum einen den Leserkreis deutlich zu erweitern, dadurch, dass es jetzt eine Erzählung, ein Roman ist. Und zum anderen auch nochmal ganz andere Themen anzugehen. Also in dem Fachbuch geht es sehr stark um Shopper-Customer-Marketing, also um die Dinge, die ich fachlich die letzten 20 Jahre selbstständig und davor schon einige Jahre als Angestellter betrieben habe. Und jetzt in dem neuen Buch geht es auch über Marke, also vor allen Dingen über Shopper-Marketing hinaus in Richtung Brandmanagement, Markenstrategie. Es geht aber auch stark in Fragen des Lebens rein, wie Leben gelingt, welchen Beitrag wir leisten können, um ein erfülltes Leben zu leben und wie wir das alles mit Marke verbinden können, um was Positives in die Welt zu bringen. Und das ist am Ende des Tages auch der große Treiber.
Ja, in die Welt bringen und unseren Teil beitragen zum Gelingen von mehr Transparenz auch. Also vielleicht, also ich habe dein Buch gelesen in weiten Teilen und du hast ja sehr viele Erkenntnisse in deinem Buch, die wollen wir nicht alle vorwegnehmen, aber es geht auch so ein bisschen um den Paradigmenwechsel im Marketing. Also ich sprach schon das Thema Vertrauensverlust an. Was kann Marke machen, um gegenzusteuern, um auch wieder, sage ich mal, mehr Vertrauen zu generieren?
Ja, ich glaube, dass Marke so ein bisschen zurückkommen muss als Konzept zu dem Ursprung, wo es herkommt. Also letztlich stand Marke ja ursprünglich dafür, dass es zum einen ein Qualitätsversprechen war, also dass man sich auf gleichbleibende Qualität verlassen konnte, zum anderen aber auch für Transparenz. Ja, also es war dadurch klar, wo kommt's her im Vergleich zu den Manufakturen, die zu der Zeit ja gang und gäbe waren. Und von daher war Marke was total verlässlich war. Und ich glaube, wir haben als Markenindustrie und als Branche, die da dranhängen, also Werbung, Beratung und so weiter, so ein bisschen den Pfad verloren in den letzten Jahrzehnten.
Also wir als Dienstleister auch?
Ja, genau, wir als Dienstleister auch. Natürlich, wir sind ja nun mal auch in der Verantwortung und können ja Kunden auch dahingehend beraten, sich anders zu verhalten. Und viele Marken sind eben nicht transparent in dem, was sie kommunizieren, sondern ich hatte neulich als Beispiel mal gebracht die extra Portion Milch, ne, oder so wertvoll wie ein kleines Steak oder all diese haarsträubenden Werbeaussagen, mit denen zumindest ich als Kind der 80er und 90er aufgewachsen bin in den Werbeblöcken. Das waren Aussagen, die man sich zum Teil heute nicht mehr traut, so zu machen. Also nimm zwei Vitamine und Naschen und so. Also die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Am Ende des Tages ist es aber ein verantwortungsloses Verhalten den Menschen gegenüber. Und das ist natürlich was, was auf die Dauer auch nicht gut geht, je weiter sich das Bewusstsein der Menschen entwickelt. Und wir sehen ja, dass in den letzten 20 Jahren da ganz viel passiert ist, siehe Bio-Boom und ähnliche Dinge. Also Ernährung spielt in den jüngeren Generationen eine ganz andere Rolle. Es ist ein sehr viel bewussteres Essen, was die heute 20, 25, 30-Jährigen an den Tag legen, als das in meiner Generation der Fall war. Und von daher tun sich Marken heute schon einen Gefallen damit, transparenter, ehrlicher, wahrhaftiger zu sein. Und glaube ich, dass der Zeitgeist dahin geht, dass das immer wichtiger wird und dass es immer mehr darum geht, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und keinen Bullshit zu erzählen. Und ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung.
Kein Bullshit erzählen, beziehungsweise das Markenversprechen anreichern um mehr Realitätsbezug.
Ja, es geht auch gar nicht darum, irgendwie Bashing zu betreiben und zu sagen, irgendwas ist nicht mehr nötig oder ne, Regularien einzuführen und zu sagen, so wir verbieten jetzt zum Beispiel Produkte mit zu viel Zucker. Ja, also ich plädiere absolut für den freiheitlichen Gedanken im Markt. Es geht aber darum, das für die Leute auch entsprechend einzuordnen. Also ein Motiv, was relativ am Anfang des Buches kommt, ist die Kommunikation an den Schwächsten der Gesellschaft auszurichten. Das ist zum Beispiel eine Diskussion. Also das ganze Buch ist ja auch ein Diskurs. Das ist vielleicht anknüpfend an deine erste Frage auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, dass während in einem Fachbuch und Sachbuch der Autor halt sagt, so ist es und nicht anders, weil so ist die Sachlage, ist es hier tatsächlich eine offene Diskussion, in der 2 bis 3 Protagonisten im Prinzip sich da austauschen über die Positionen und austauschen über die Themen und gemeinsam versuchen, eine Synthese herzustellen und Lösungen zu finden. Also das ist auch ein großer Vorteil des Formates. Und bei dieser Idee, die dabei entsteht, in einem der ersten Kapitel, die Kommunikation an den Schwächsten auszurichten, geht es im Prinzip darum zu sagen, wir sind gut beraten als Markenverantwortliche und Markenunterstützende, nicht an uns als Akademikern das zu messen, was wir machen. Also natürlich hat niemand, der einen Hochschulabschluss hat, die extra Portion Milch wahrgenommen, um mich jetzt mal auf das, also ernst genommen, ne, um mich darauf mal einzuschießen. Aber es gibt wahrscheinlich viele Menschen in der Gesellschaft und vermutlich Millionen, die das sehr wohl ernst genommen haben und sich gesagt haben, Mensch, toll, da kann ich ja die Schokolade meinem Kind geben und tu ihm noch was Gutes. Weil da ist ja die gute Milch drin. Und die entsprechend auch abzuholen und zu sagen, okay, es spricht nichts dagegen, dem Kind auch mal Schokolade zu geben, aber eingebettet in einen anderen Rahmen, transparent zu sein, die Vor- und Nachteile zu benennen und das nicht nur pauschal so in den Raum zu rufen, wie auch im Kontext von Alkohol. Was nützt es, wenn da irgendwo auf der Anzeige steht, dass man verantwortungsvoll trinken soll? Das nützt ja nichts, solange das Ganze nicht mit Content befüllt wird und das nicht in Kontext gestellt wird. Und das ist so relativ am Anfang so ein ganz rudimentäres Konzept im Prinzip, um zu sagen, okay, lass uns mal anfangen, ein bisschen wahrhaftiger zu kommunizieren, die Menschen mehr in die Hand zu nehmen und dann kann man von da aus weitergehen.
Ja, also es ist auch ein Thema, was mich an der Stelle inspiriert, weil, also wenn ich dein Buch durchlese, sind da immer sehr griffige Beispiele und was ich mag ist, es geht nicht um den Fingerzeig oder Fingerpointing, sondern es ist, wie du sagtest, du eröffnest da ja mehr einen Diskurs, stellst Fragen, wie kann uns das gelingen, die Transformation, weil es ist klar, Nachkriegsmarken oder Marken, die es lange gibt, die aus so einer Zeit kommen, die keine Startups darstellen, die haben natürlich eine ganz andere Historie und auch Herausforderungen, aber ich sagte eingangs, heute wurde Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus gewählt. Ein Mann, gegen den es, glaube ich, 30 Strafverfahren gibt oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt ist er wieder immun und die Leute haben ihn gewählt. Also das Vorreiterland der Demokratie, die wir hier haben. Was können eigentlich die verantwortlichen Manager machen auf Markenseite? Was ist, wenn sie sich jetzt aus der Komfortzone raustrauen, um die Transformation von Marke hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Marke im Kontext von Konsum auch ausgerichtet auf die Schwächsten hinzukriegen und quasi ja den Menschen da draußen auch zu signalisieren, hey, wir nehmen euch ernst und wir wollen euch nicht hinter das Licht führen. Stichwort die Extraportion Milch, weil ich glaube, in deinem Buch schreibst du auch, dass sich das Wissen in der Gesellschaft in den letzten Jahren viel, viel öfter geteilt hat, als es noch vor, was weiß ich, 10 Jahren der Fall war, als man noch die Art von Werbung machen konnte.
Ja, definitiv. Also du sprichst jetzt mehrere wichtige Punkte an. Also ja, die Grundidee des Buches ist zu sagen, es geht eigentlich darum, dass wir uns eine lebenswerte Zukunft erschaffen. Ja, und es ist im Interesse aller, die jetzt aktuell auch schon in Verantwortung sind, an dieser Zukunft mitzuarbeiten und quasi den Blick von dem aktuellen Geschäftsjahr und von der Planung fürs nächste Jahr, was uns ja in der Praxis sehr stark immer befasst, hochzunehmen und zu sagen, okay, das ist alles ja gut und richtig, in der Gegenwart zu handeln und zu leben, aber wir müssen auch schauen, dass wir auch in Zyklen von 20, 30, 40, 50, 100 Jahren denken und dafür sorgen, dass unser Verhalten heute eben eine Grundlage schafft dafür, dass nicht nur unsere Kinder, sondern Enkel und die Generationen danach eben auch einen lebenswerten Ort hier vorfinden. Ja, also es ist ja viel das Thema Enkelgerechtigkeit und wenn wir es nur mal daran ausmachen und sagen, wie soll denn die Welt im Jahr 2100 sein? Ist ja gar nicht so lange hin. Das sind im Prinzip bummelig 2 Generationen, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Leute mit Mitte 30 ein Kind bekommen. Dann können wir uns überlegen, so was wollen wir denn da haben? Ja, und heute passieren die Weichenstellungen, die dafür verantwortlich sind. Und die Grundthese in dem Buch ist, dass wir, und da knüpfe ich an den zweiten Punkt in deiner Frage an, dass wir alle als Einzelpersonen eingeladen sind, was beizutragen und Lösungen zu kreieren, weil aus meiner Sicht es nicht die Lösung gibt. Ja, also ich glaube, die Welt ist viel zu komplex, um zu sagen, okay, es gibt jetzt hier einen Plan und in die Richtung rauschen wir jetzt alle los, sondern aus meiner Sicht geht es darum, dass wir hunderte, tausende, Millionen Pläne brauchen, dass wir gute Ideen brauchen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und dass eben jeder Einzelne eingeladen ist, seine guten Ideen einzubringen. Ja. Wir hatten das neulich im Gespräch in einer Podcast-Folge, wo es darum ging zu sagen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist es problematisch, wenn in einem Unternehmen es eine Person gibt, die als beauftragte Person für Nachhaltigkeit sich dann darum kümmern soll. Weil das im Prinzip automatisch dazu führt, dass es zu einem Feigenblatt wird. Sondern der eigentliche Punkt ist, dass man als Gesamtorganisation sich der Nachhaltigkeit verschreibt und in allen Abteilungen die Leute anfangen, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Ja, also dass die IT anfängt, über Nachhaltigkeit nachzudenken, dass Marketing, die Produktentwicklung, die Logistik, Supply Chain und jeder sich betroffen fühlt. Ja. Und ein Stück weit dieses Betroffenmachen, das in einem positiven, unterhaltsamen Sinne, ist eigentlich die Idee des Buches.
Wie siehst du vor dem Hintergrund Zertifikate wie das EcoVadis-Zertifikat?
Ja, ich glaube, Zertifikate sind generell ein guter Weg. Also wir hatten es ja eben von den Schwächsten der Gesellschaft. Ob jetzt eine Struktur, wo wir immer mehr Zertifikate bekommen, hilft, Transparenz herzustellen, weiß ich nicht. Wir brauchen aber trotzdem Leitlinien. Und ich pick mal den Nutri-Score raus. Der ist mit Sicherheit auch was, worüber man kontrovers diskutieren kann. Verstehen das die Leute wirklich ja oder nein? Und was sagt ihnen das? Also verstehen sie, dass der sich auf die Kategorie bezieht und nicht generell auf die Nährwerte? Aber ich denke, es ist eine unterstützenswerte Initiative und es ist gut, dass sich viele Marken dem angeschlossen haben und ein Stück mehr Transparenz hergestellt wird. Also von daher Zertifikate mit Augenmaß und Zertifikate, mit denen die Leute wirklich was verbinden können, also die einfach zu verstehen sind, sind aus meiner Sicht schon eine große Hilfe für Shopper und Konsumenten.
Du sagst ja auch auf dem Buchrücken deines Buchs Spirit of Tomorrow, die Welt ist im Grunde von Krisen geprägt und in einer Welt, die von Krisen geprägt ist, Zitat, stehen Markenmanager und das Wirtschaftssystem vor einem Wendepunkt. Du teilst es auch in Farben ein. Ich weiß nicht, inwiefern wir darauf heute nochmal eingehen wollen, inwiefern das jetzt auch hilfreich ist in Bezug auf FMCG. Ich finde es aber sehr, 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 sehr spannend. Und letzten Endes läuft das ja auch ein bisschen darauf hinaus, wenn man das jetzt wieder einrahmt in die gesellschaftlichen Ereignisse, das Thema sich selbst Gedanken zu machen, was können wir tun, wie können Marken dagegen steuern? Lange Frage.
Das ist eben auch ein Punkt in dem Buch zu sagen, die Protagonisten da sind sich ja auch nicht immer einig. Ja, also es geht nicht darum, dass alle sagen, ja, genau so ist es, sondern unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Positionen auch einzunehmen und um Lösungen zu ringen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Pluralismus, wir brauchen mehr Diskussionskultur, die wiederum auch die Menschen aussprechen lässt, die das Zuhören wieder mehr in den Vordergrund stellt und nicht, dass sich gegenseitig anschreien, was die letzten Jahre sehr stark Überhand genommen hat. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Qualifikation, die wir erlangen müssen, um dahin zu kommen, dass wir auch tatsächlich gute Lösungen erarbeiten können, weil wir müssen um gute Lösungen ringen in einem positiven Sinne, um die Komplexität, die Welt uns stellt und die Zukunft uns stellt, dann auch entsprechend tackeln zu können. Du hattest eben das Thema angesprochen mit Spiral Dynamics im Buch. Und darauf würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Warum ist das Modell ein Teil der Handlung oder der Lösung geworden? Es geht in dem Modell darum, dass man im Prinzip nachzeichnen kann, wie sich das Bewusstsein der Menschen entwickelt. Sowohl einzelner Personen im Leben, ne, also durch die einzelnen Lebensphasen, die man so kennt, ne, Babyphase, Trotzphase, Jugend, Abgrenzung und so weiter. Und gleichzeitig aber auch bezogen auf Menschengruppen, auf Gesellschaften und im Prinzip auf die ganze Menschheit. Und das ist ein Entwicklungsmodell, was tatsächlich aus der empirischen Forschung herauskommt. Also es hat sich nicht mal jemand so eben ausgedacht. Das ist auch schon Jahrzehnte alt. Also in den 50er Jahren wurde die Grundlage dafür gelegt. Und von daher kann man, wenn man jetzt die letzten 60, 70 Jahre sich anschaut, praktisch überprüfen, ist das, was in dem Modell nachgezeichnet wird, denn auch real so gekommen? So, und Stand jetzt ist es so, dass alles das, was das Modell im Prinzip nahelegt, sich auch so entwickelt hat. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz schöne rationale Grundlage, um zu sagen, okay, wenn das die letzten Jahrzehnte ja richtig war, was das Modell nahelegt, dann haben wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch in die Zukunft richtig sein wird, was da kommt. Und wenn wir dementsprechend auf Basis des Modells dann prognostizieren können, wie sich das Bewusstsein der Menschen in den nächsten 1-2 Jahrzehnten entwickeln wird, dann sind wir gut beraten als Markenverantwortliche und Unterstützer von Marken, das entsprechend als Grundlage unseres Handelns zu legen und das so als Kompass zu nutzen, um sich darauf auszurichten. Und das ist die Grundidee. Also es klingt ein bisschen verwegen, die Sache da so reinzubringen. Es ist aber super rational und von daher aus meiner Sicht ein ganz wertvolles Management-Tool.
Ja, so viel zum Thema Kompass für die Zukunft. Worüber wir gar nicht gesprochen haben oder wonach ich dich gar nicht gefragt habe, ist der Plot. Es ist ja schon ein wenig auch das USP dieses Buches, dass du quasi das erste Buch in Romanform geschrieben hast, das sich an Manager im Marketing richtet. Erklär uns doch nochmal den Hörern da draußen, was der Plot deines Buches ist und was widerfährt eigentlich den Charakteren in deinem Buch und wie autobiografisch ist dieses Buch beziehungsweise wie fiktional?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass da ein Teil autobiografisch ist. Also die Rahmenhandlung ist ein Wochenende von Freunden, die nach Athen fliegen. Der eine ist Agenturinhaber und der andere ist Geschäftsführer bei einem Markenartikler. Und das hat sich auch so zugetragen. Also tatsächlich gibt es den Agenturinhaber und gibt es den Geschäftsführer eines Markenartiklers, die gemeinsam nach Athen geflogen sind, um da 4 Tage zu verbringen und eigentlich ihre Freundschaft zu pflegen und einen alten Studienfreund, einen Griechen, zu treffen. Also von daher sind die 3 Hauptfiguren angelehnt an reale Persönlichkeiten. Es ist aber so, dass in jeder Figur auch unterschiedliche Einflüsse drin liegen und ich im Prinzip auf diese 3 Köpfe der Protagonisten auch immer wieder im Diskurs unterschiedliche Meinungen verteilt habe. Also von daher alles das, was an Aussagen, an Inhalten im Buch kommt, das ist alles komplett fiktional. Die Rahmenhandlungen, die Schauplätze und die Abläufe, die sind aber durchaus autobiografisch. Von daher zu den genannten Plätzen gibt es durchaus Fotos und es sind auch ein paar reale Erlebnisse mit verarbeitet.
Ist dein Buch, um es nochmal abschließend zu sagen, am Ende auch eine Empfehlung an die Konsumenten oder die Leser da oder Hörer da draußen, mal nach Athen zu fliegen oder zu fahren?
Ja, ich glaube, Athen ist immer eine Reise wert. Also wer noch nicht da war, ich finde es einen bewegenden Ort, weil da auch ganz viel Geschichte geatmet wird. Und es ist auch so, dass der ein oder andere Tempel Niederschlag findet in der Geschichte. Und mir geht es persönlich so, wenn ich da bin, dass wenn ich mir gewahr mache, dass da tatsächlich die alten Philosophen auch langgelaufen sind, wo ich gerade stehe oder gehe, das macht schon was in mir, so wie auch in Rom ich das sehr geschichtsträchtig und bewegend immer finde, da zu sein. Und von daher, Athen ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und hier ließ sich der philosophische Touch des Buches auch sehr schön eben als Metapher mit Athen verbinden. Und so war das, ja, eine gute Rahmenhandlung, die sich dann am Ende des Tages auch niedergeschlagen hat mit den fachlichen Inhalten in der Verbindung.
Vielen Dank, Matthias Wörges, fürs erneute Erscheinen hier. Und ich möchte auch nochmal Werbung machen für deinen Videopodcast oder auch Vidcast, wie ich es gerne nenne, Evolution der Marken, absolut auch zu empfehlen.
Super. Ganz lieben Dank, Daniel.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.